Deutschlandfunk Kultur heute.
Wie fern ist eigentlich die nahe Vergangenheit? Das fragen wir heute innerhalb unserer Gesprächsreihe Nah und Fern, in der ich mich mit dem Archäologen Reinhard Bernbeck unterhalte. Reinhard Bernbeck forscht vor allem nach verschütteten Spuren des Nationalsozialismus, zum Beispiel in Berlin auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Teilweise liegen die Spuren des nationalsozialistischen Terrors also im Zentrum des urbanen Raums. Ich habe Reinhard Bernbeck gefragt, was das für Spuren sind und warum wir sie nicht sehen.
Es dreht sich darum, dass wir in einem Land leben, wo man sozusagen davon ausgehen kann, dass an fast jeder Ecke, in jedem Landkreis, in jeder Kleinstadt irgendwo die Reste aus der Nazizeit vorhanden sind, die aus Zwangsarbeitslagern, manchmal auch aus KZ-Außenlagern bestehen und dass sehr viele von diesen früheren Orten, an denen Unrecht geschehen ist, heutzutage praktisch unsichtbar geworden sind, teilweise mit Absicht, man hat sie nach dem Krieg unsichtbar gemacht und teilweise auch dadurch, dass sie nach dem Krieg weiter benutzt wurden in allen möglichen Funktionen als Schuppen und so weiter, das sind also Baracken in so einem ganz großen Teil und dann hat man irgendwann vergessen, was das eigentlich gewesen ist, hat die entsprechenden Bauten auch abgerissen, sodass an vielen Stellen heutzutage tatsächlich oberflächlich gar nichts mehr sichtbar ist.
Wir verbinden ja mit Konzentrationslager, mit dem Holocaust eigentlich eher das Vernichtungslager. Und die Vernichtungslager, die waren relativ weit weg von Deutschland. Ist das auch eine Arbeit, in der Sie zeigen wollen, die Spuren liegen eigentlich ganz nah vor uns? Wir müssen sie eben nur sehen und erkennen?
Ja, das ist auch so, dass wir lange Jahre, Jahrzehnte eigentlich nicht sehen wollten, dass zu der Nazizeit nicht nur das horrende Unrecht des Holocaust gehört, sondern eben auch die gesamte Zwangsarbeit, die Verschleppung von Leuten, vor allen Dingen aus Osteuropa, nach Deutschland, das damalige Deutschland hinein, um sie zu zwingen, für die deutsche Wirtschaft zu arbeiten, weil ganz viele Männer vor allen Dingen im Krieg überhaupt nicht greifbar waren als Arbeitskräfte, also Deutsche. Und deshalb hat man sich eben die Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen hierher geholt. Und das ging auch nicht gleich ohne jegliches Problem. Wenn Sie sich in der Geschichte auskennen, wissen Sie natürlich auch, dass Rassismus die Grundstruktur, die ideologische des Nazireichs gewesen ist. Und daher musste man überhaupt erstmal die oberen Behörden, vor allen Dingen Gestapo und SS, davon überzeugen, dass solche Leute aus den Gegenden, die heute Polen, Ukraine, Weißrussland, Russland sind, nach hier, nach Deutschland kommen sollten, um hier zu arbeiten für die Industrie. Und man hat dann jetzt eigentlich noch gar nicht so lange her festgestellt und versucht zu zählen, wie viele von diesen Zwangsarbeitslagern gab es überhaupt. Und da stellt man eben fest, naja, so um die 45.000 in ganz Deutschland.
Das ist eine ungeheure Zahl eigentlich.
Natürlich kommt es auch ein bisschen drauf an, wie man dann berechnet, was wird da dazu gerechnet. Es ist jetzt nicht so, dass da 45.000 große Barackenstädte gestanden haben. Das waren auch zum Teil sehr kleine Lager. Aber insgesamt kann man also von einer solchen Zahl ausgehen, wo man weiß, es gab letzten Endes in Deutschland niemanden, der nicht wusste, dass es hier Zwangsarbeit gibt.
Sie haben ja auf dem Tempelhofer Feld in Berlin Grabungen durchgeführt. Was haben Sie denn da gefunden und welche Rückschlüsse konnten Sie aus dem ziehen, was Sie da gefunden haben? Also Sie werden ja keine Dokumente gefunden haben, sondern was für Objekte waren das und welche Schlüsse konnten Sie daraus ziehen?
Ja. Also auf dem Tempelhofer Feld war das so, wir wussten, dass dort größere Barackenlager, die nannten die Nazis sogar Barackenstädte, vorhanden gewesen sind. Und man kann auch auf den Luftaufnahmen, die die Royal Air Force, also die britische Luftwaffe, gemacht hat, erkennen, wo diese Baracken gewesen sind. Und dann kann man natürlich fragen, warum soll man da noch nachgraben? Wir wissen ja, wo das gewesen ist. Das ist richtig. Das, worauf es da aber ankommt, das ist nicht, dass man dann feststellt, ja, archäologisch ist tatsächlich materiell das noch vorhanden, was man aus anderen Dokumenten kennt, sondern es geht darum, festzustellen, was für Objekte sind eigentlich im Boden verblieben, die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, das waren auch sehr viele Frauen, in ihrem Alltag benutzt haben, die sie mitbringen konnten als persönlicher Besitz. Da wussten wir, es gibt französische Kriegsgefangene in einer Baracke und dann stand da russische Männer auf so einer Skizze. Das heißt also, wir hatten zunächst mal so ein bisschen Indizien, was wir eigentlich finden sollten. Interessanterweise hat sich dabei herausgestellt, dass die Skizzen gar nicht gestimmt haben. Das ist ein ganz wichtiger Effekt von Ausgrabungen, dass man teilweise die historischen Dokumente, die wir besitzen, korrigieren muss. Die SS hatte strenge Richtlinien und die Gestapo, wie man solche Leute unterbringen muss. Und das heißt, wir können daran feststellen, wie das Ganze organisiert gewesen ist, und das geben eben die schriftlichen Dokumente nicht her. Das heißt, das können wir nur da vor Ort sozusagen in Berlin zum Beispiel auf dem Tempelhofer Feld feststellen.
Sie beschäftigen sich ja auch mit dem Begriff der Zeitzeugenschaft. Jetzt müssen Sie vielleicht mal erklären, inwiefern ein Objekt, das Sie finden, ein anderer Zeitzeuge sein kann als jemand, der diese Geschichte erlebt hat. Also was können Objekte der Geschichte hinzufügen, was lebende Zeitzeugen, was Menschen vielleicht nicht können?
Da würde ich zunächst mal sagen, also ob man die Objekte einfach als Zeitzeugen bezeichnen sollte, das weiß ich nicht. Wir hatten gleichzeitig zu unserer Ausgrabung Zeitzeugen aus einem Herr aus Polen zum Beispiel, der kam und uns berichtet hat, wie er auf dem Feld gearbeitet hat. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache, als wenn ich irgendwelche Dinge ausgrabe. Die Dinge, die man ausgräbt, die stammen aus dem Alltag. Und das ist ganz interessant. Natürlich ist es so, als Zeitzeuge, Zeitzeugin, erinnert man sich an ganz bestimmte Dinge. Man erinnert sich zum Beispiel an extrem negative Ereignisse oder an extrem auch mal positive. Freikommen oder Urlaub bekommen oder sowas, das gab es ja nur auch für Zwangsarbeiter. Diese Alltagssachen, die werden vergessen. Und woran wir interessiert sind, zum Beispiel als Archäologen und Archäologinnen, das ist, wie hat man eigentlich in einem solchen Zwangsarbeitslager im Alltag sich durchgeschlagen. Also Sie können zum Beispiel davon ausgehen, dass die Flaschenverschlüsse, die wir finden, darüber Auskunft geben, was für eine Ernährung die jeweiligen Gruppen hatten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Es gibt solche Plopfverschlüsse von Flaschen, und die gab es für Mineralwasser, die gab es für Bier und die gab es für Malzbier. Malzbier, da ist viel Zucker drin, also das war schon etwas, was sehr begehrt gewesen ist. Und Sie können daran sehen, die französischen Kriegsgefangenen, die hatten Alkohol zur Verfügung, da gab es solche Bierflaschen. Und in dem Teil, wo die sowjetischen Männer gewesen sind, da war das schon sehr, sehr viel weniger, sehr viel dünner verteilt, und da gab es fast kein Indiz für irgendein alkoholisches Getränk. Und dort, wo die sowjetischen Frauen gewesen sind, da war praktisch nur Indizien für Mineralwasser vorhanden. Das heißt, Sie können eine Abstufung erkennen innerhalb der Ernährung, die sich letzten Endes in den Zeitzeugenberichten nur sehr ungefähr niederschlägt, weil man sich so etwas einfach als Person nicht unbedingt merkt. Und Sie sehen daran natürlich dann auch die Struktur des Alltagslebens in der Zwangsarbeit, etwas, was uns heute, wenn Sie so wollen, auch sehr fern erscheint. Also man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, wie das abgelaufen ist.
Zeitgeschichtliche Archäologie, das ist ja etwas, was doch noch eine relativ junge Disziplin ist. Also jedenfalls in Europa mit Archäologie verbinden wir eigentlich eher Grabungen irgendwo in der Ferne, aber nicht sozusagen direkt vor unseren Augen. Ab wann hat das eigentlich angefangen, dass man sich mit Hilfe der Archäologie für die jüngste Vergangenheit interessiert hat?
International ist es ein Prozess, der schon früher eingesetzt hat als in Deutschland. In Deutschland kann man das vielleicht 30 Jahre zurückverfolgen, so in die ersten Anfänge hinein. Und dabei dreht es sich in Deutschland vor allen Dingen um die Ausgrabung genau an solchen Orten des Verbrechens, also der Nazizeit, Lager, Konzentrationsaußenlager, aber auch Konzentrationslager, also in Gedenkstätten wird das durchaus auch betrieben. Insgesamt ist es so, dass man sehen kann, die Archäologie entwickelt sich, das ist ja eigentlich so die Wissenschaft von den Anfängen, immer weiter in die Gegenwart hinein. Das ging zunächst mal von der klassischen Antike ins Mittelalter und dann vom Mittelalter in die frühe Neuzeit. Und dann eben, ich sag mal 1990 herum so ungefähr, hat man dann angefangen, auch das 20. Jahrhundert zu untersuchen. Und da gibt es ja nun sehr viele Orte, wo wir vielleicht auch keinen besonderen Grund haben, zunächst mal auszugraben. Aber gerade diese Orte, an denen so etwas wie eine Erinnerungsgeschichte eine ganz große Rolle spielt, also das Verhältnis zwischen Gedenken und Geschichte, da werden diese Ausgrabungen ganz verschärft betrieben. Nehmen Sie mal an, ja, Sie kommen auf solche eine Ausgrabung. Ausgraben ist etwas, wo Sie nicht wissen, was Sie im nächsten Moment finden werden. Und gleichzeitig wissen Sie aber, sagen wir, Sie sind auf dem Tempelhofer Feld, ja, Sie finden irgendein Objekt und auf der anderen Seite weiß man, ja, das war ein Zwangsarbeitslager aus der Nazizeit. Das heißt, das, was direkt vor mir ist, ganz nah, hat gleichzeitig einen Wissenshintergrund, der doch ziemlich weit zurückreicht. Also das Ausgraben selbst ist an solchen Orten immer befrachtet mit so einem Nah-Fern-Effekt, der auch dann erst im Nachhinein, also wir arbeiten immer noch an den Funden, die wir aus den Jahren 2012 bis 2014 gemacht haben, umsetzen kann in eine Geschichtserzählung, die ein vielleicht auch einigermaßen kohärentes Narrativ, eine Erzählung eben ergibt.
Sagt der Archäologe Reinhard Bernbeck, der sich unter anderem mit verschütteten Spuren des Nationalsozialismus beschäftigt.